Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Es tut mir leid, Leute, aber Raffi macht wieder nur Blödsinn. Blödsinn hier vor der Kamera, wollte ich schon sagen. Vor dem Mikrofon. Ja, einen wunderschönen guten Abend oder Morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr unsere Folge gerade hört. Wir begrüßen auch recht herzlich alle Leute, die jetzt neu dazugestoßen sind und unseren True Crime Podcast neu entdeckt haben. Wir haben zwei Obsessionen und das sind Ofenkäsesorten aller Art und obskure True-Crime-Fälle, die wir hier jeden zweiten Mittwoch mit euch teilen möchten. Ich bin meistens nicht alleine, wie ihr gerade schon gehört habt, denn mein Freund Raphael darf hier auch seinen Senf mit dazugeben. Raphael, jetzt darfst du Quatsch machen.
Hi, wie geht's euch da draußen?
Wow, wie geht's dir?
Gut, wir haben beide gerade unsere Hangry-Phase hinter uns.
Das ist immer gefährlich.
Gehen gut gestärkt in den Podcast.
Ja, genau. Und Raffi, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich habe letzte Woche auf Instagram eine Umfrage gestartet, welche Kategorie sich die Leute für diese Folge am meisten gewünscht haben. Mhm. Hast du eine Idee, welche das geworden ist? Hast du dir es überhaupt, guckst du dir überhaupt unsere Instagram-Seite?
Ja, gucke ich. Ich glaube, Mörderpaare kann es sein.
Ja, genau. Also ihr konntet ja aussuchen zwischen, ich glaube, ich habe Thema Terrorismus, MörderInnenpaare gehabt.
Heimatfall war wieder dabei.
Heimatfall und noch ein neuer Sekten- und Kultfall, genau.
Ja.
Also heute hier quasi ein Thema, was wir hier so noch nie hatten. Also wir reden heute über Paare, die gemeinsam morden und Gewalttaten begehen bzw. begangen haben. Und sprechen heute auch am Ende über die Täter-TäterInnen-Opferumkehr. Und ja, ich bin gespannt, was du zu meinem heutigen Fall dann am Ende sagst. Und wir freuen uns auch immer über eure Vorschläge und Oberthemen für die neuen Folgen. Schreibt uns dazu gerne auf Instagram unter Ofenkäsecrimes mit AE. Den Link für unsere Instagram-Seite packen wir euch nachher in die Shownotes. Wir bedanken uns auch auf diesem Wege bei euch für euren ganzen Support in den sozialen Netzwerken. Es ist uns wirklich ein inneres Blumenpflücken mit euch. Vorab, wie vor jeder Geschichte, gibt es jetzt hier eine Triggerwarnung. Die Folge beinhaltet Themen wie psychische Erkrankungen, Gewaltbeschreibungen, sexualisierte Gewalt, familiäre Gewalt und auch den Konsum von Drogen. Wenn euch das Thema zu nahe geht, dann hört die Folge nicht alleine oder schaltet einfach in der nächsten Folge wieder ein. Willa G., ein kleiner Vorort von Perth, Australien, 1986. In der Morehouse Street Nummer 3 steht ein kleines Zwei-Zimmer-Bungalow. Es hat bessere Zeiten gesehen. Die weiße Fassade des Hauses bröckelt. Der Garten vor dem Haus ist wild und durchwuchert. Mittlerweile ist der Zustand dieses Hauses nicht mehr zu erkennen. Im Jahr 2020 steht das Haus in der Morehouse Street Nummer 3 zum Verkauf und findet nach einem Jahr neue BesitzerInnen für einen stolzen Preis von $425.000. Stylisch von innen, renoviert und modern mit Palmen im Garten. Schaut man sich die Bilder des Bungalows vom heutigen Zustand im Internet an, macht sich ein wohliges Urlaubsgefühl breit. Nichts erinnert mehr an die Zeit, als das Bungalow für vier junge Frauen zum Albtraum wurde und das Ende ihres Lebens in den Räumen des kleinen Hauses beschlossen wurde. Für das Ehepaar David Burney und Catherine Margaret Burney ist das Bungalow kein Albtraum. Es ist ihr Zuhause. Ein Zuhause, in dem ihre Regeln gelten. Sie die Kontrolle und Macht haben. Nicht wie damals, als beide noch Kinder waren. Zum Glück hatte sie das Schicksal damals als Kinder zusammengebracht. Auch wenn sich kurze Zeit ihre Wege trennten, fanden sie immer wieder zueinander. Hört man diese Sätze, könnte dies eigentlich eine romantische Liebesgeschichte sein, in der Freunde aus der Kindheit, die beide aus schwierigen Verhältnissen kommen, zur Liebe des Lebens werden. David ist der älteste von 5 Geschwistern. Die Familie lebt in Wattlegrove im Osten von Perth. Familie Burney ist bekannt dafür, dass die Kinder ungepflegt ausgehen und vernachlässigt werden. Die Mutter, die alkoholerkrankt ist, kann sich nicht um die Kinder kümmern, ist oftmals überfordert Der Vater meistens weg. Gerüchte im Dorf besagen, dass er gegen Geld Sex in Taxis erwirbt. Wenn die Kleinsten zu laut werden, wird oftmals David geschickt. Er soll sich dann um die Geschwister kümmern, nach ihnen sehen und die Aufgaben der Erwachsenen übernehmen. David fühlt sich oft allein. Dabei ist er gar nicht immer allein. Denn seit neuestem ist da ein neues Kind in der Nachbarschaft. Ein Mädchen namens Catherine. Sie ist im selben Alter Davids. Die beiden Kinder verstehen sich auf Anhieb gut. Die 12-jährige Catherine ist noch nicht lange in Perth. Nachdem ihre Mutter gestorben war und ihr Bruder überfordert mit dem Großziehen seiner Schwester war, bekam ihr Vater, der damals das Sorgerecht entzogen bekommen hatte, dieses wieder zurück und zog Catherine groß. Die beiden 12-Jährigen sind nun nicht mehr ganz alleine. Sie teilen Sorgen, Ängste und Erfahrungen. Die beiden werden älter und kommen in die Pubertät. Ist da nicht neuerdings ein Kribbeln im Bauch? So ist es. Catherine und David werden, als sie 14 Jahre alt sind, ein Paar. Die erste richtige Liebe. Zusammen und schlagbar und nicht mehr ganz allein. Die beiden begehen erste kleinkriminelle Straftaten zusammen. Sie beginnen zu klauen, gehen sogar auf Einbruchstouren. Immer wieder geraten die beiden in Konflikt mit der lokalen Polizei. Als David 15 Jahre alt ist, bricht er die Schule ab. Ein Mann namens Eric Parnham möchte sich dem Schicksal des Jungen annehmen. Er kennt seine familiären Schwierigkeiten. Parnham besitzt eine Pferderennbahn und möchte David zum Pferdejockey ausbilden, um den Jungen eine Perspektive zu bieten. Er verschafft dem Jungen sogar eine Mietwohnung, die er ihm bezahlt. Allerdings ruft die Vermieterin des Hauses Parnham an, um ihm mitzuteilen, dass sein Auszubildender David letzte Nacht versuchte, sie zu vergewaltigen. Sie wird ihm sofort das Apartment kündigen. Catherine und David halten zusammen. Sie gehen weiter auf ihre Einbruchstreifzüge, klauen, was sie finden können, halten sich gemeinsam am Leben. Ein Leben ohne den anderen? Kaum vorstellbar. Am Tag des 11. Junis 1996 sind beide angeklagt. Die beiden wurden dabei erwischt, wie sie Equipment kauften, mit dem sie in ein Theater einbrechen wollten. Das, was sie da benutzt haben, war ein sogenannter Autogenschweißbrenner. Ich weiß nicht, Raffi, kennst du das, so ein Autogenschweißbrenner? Hast du so einen schon mal gesehen?
Nee, kann man damit so Stahltüren aufschweißen?
Ja, ja, genau. Und dabei wurden die halt erwischt, wie die das geklaut haben. Catherine kam auf Bewährung frei, während David aufgrund seiner anderen Straftaten für 9 Monate in Gefangenschaft kam. Allerdings wurden David und Catherine 1 Monat später auch noch für weitere ihrer damaligen Straftaten angeklagt. Und so bekam David eine Strafhaftverlängerung von 3 Jahren und Catherine bekam zusätzlich 4 Jahre auf Bewährung. 1970 brach David aus dem Gefängnis aus und begann mit Catherine erneut auf kriminelle Touren zu gehen. Natürlich blieb dies nicht lange unentdeckt. David kam zurück ins Gefängnis und dieses Mal wurde Catherine auch inhaftiert, für 6 Monate. Die Inhaftierung hätte für Catherine die Kehrtwende bedeuten können. Denn als Catherine nach 6 Monaten Haft aus dem Gefängnis kommt, beginnt für sie ein neues Leben. Sie bekommt eine Anstellung als Haushaltshilfe in einer Familie in Framtail, Australien. Dort verliebt sie sich in den Sohn der Familie, Donald McLaughlin. 1972, an Catherines 21. Geburtstag, heiraten die beiden. Catherine und Donald bekommen gemeinsam 6 Kinder. Besonders tragisch ist der Tod ihres ersten Kindes, Donnie, der vor ihren Augen von einem Auto erfasst wurde und starb. Die Ehe von Donald und Catherine fing nach einiger Zeit langsam an zu wackeln. Immer wieder denkt Catherine an ihre große Liebe. Diese unheimliche Verbundenheit, die sie zu ihm spürt. Die Verwandtschaft der Seele. Nach 13 Jahren getrennter Wege findet zusammen, was nie mehr hätte zusammenfinden sollen. Catherine und David sind wieder vereint. Sie trennt sich von Donald, lässt die Kinder bei ihm. David hatte in den 13 Jahren ohne Catherine ebenfalls geheiratet. Eine Frau namens Carrie. Auch er bekam eine Tochter namens Tatiana. Die beiden zogen zusammen und obwohl die beiden nie heirateten, änderte Catherine ihren Nachnamen zu seinem, Bernie. Endlich vereint, im Namen und in der Liebe. Die beiden ziehen in ein Haus. Nein, sie ziehen nicht in irgendein Haus. Sie ziehen in das Haus, Morehouse Street Nummer 3. Davids jüngerer Bruder Jamie ist oft bei den beiden zu Besuch. Er lebt eigentlich noch im Haushalt der Mutter, aber immer wieder, wenn es Streit zu Hause gibt oder er es dort nicht mehr aushielt, ließen Catherine und David Jamie bei ihm wohnen. Jamie erzählt später, dass David sexsüchtig gewesen sei. Er habe ihn dabei beobachtet, wie er sein Glied mit einer betäubenden Creme eingecremt habe und Nadeln in sein Glied steckte. Das habe ihn schockiert, aber weiter habe er sich nichts dabei gedacht. Bis David eines Nachts zu Jamie kam und ihm vorschlug, einen Dreier gemeinsam mit Catherine zu haben. An einem seiner Geburtstage habe er ihm sogar Catherine als Entjungferungsgeschenk angeboten. Catherine und David haben immer nach neuen, extremeren sexuellen Erfahrungen gesucht, berichtet Jamie. Beide beginnen sie über Vergewaltigungen und Morde zu fantasieren. Es ist Catherine, die David den Vorschlag macht, eine junge Frau zu finden, sie zu fesseln, sie zu entführen und sie zu quälen. Die beiden kaufen sich sogar ein Buch, The Perfect Murder, beginnen es zu studieren. Aus der Theorie und den Fantasien der beiden folgt die grausame Praxis. Mary Nielsen ist eine 22-jährige junge Frau aus Australien. Sie interessiert sich für Menschen. Sie will wissen, warum Menschen sich verhalten, wie sie sich verhalten. Möchte ihnen helfen, ihre Sorgen verstehen. Sie studiert Psychologie an der University of Western Australia. Nur noch ein Jahr, dann hat sie es geschafft, bekommt ihr Zertifikat. All das Lernen, all der Fleiß wird dann belohnt. Endlich eigenes Geld verdienen. Wie viele Studentinnen muss Mary auf ihr Geld achten. Ihr Auto benötigt neue Reifen. Um ein wenig Geld zu sparen, besucht die junge Mary den örtlichen Ersatzteilhof für Autos, auf dem auch David arbeitet. David bittet ihr an, ihr günstige Reifen anzubieten. Er habe diese bei sich zu Hause gelagert und fragt nach ihrer Telefonnummer. Dann könne er sie erreichen, wenn Mary die Reifen abholen kommen kann. Ein paar Tage später, am 6. Oktober, klingelt Mary an der Klingel des Hauses in der Mohawk Street Nummer 3. David bittet sie herein. Sie soll kurz warten. David kommt wieder. Aber Reifen, die hat er nicht dabei. Ein Stofftuch schon. Und dann geht alles ganz schnell. Er drückt Mary an die Wand. Sei bloß still. Das Stofftuch drückt er ihr feste in den Mund. Schubst sie ins Schlafzimmer. Alle Versuche zu schreien sind vergebens. Catherine wartet am Bett auf die beiden. Warme Tränen laufen Mary über die Wange, als sie die Ketten und Fesseln am Bett sieht. David bindet ihre Hände fest und vergewaltigt die junge Studentin. Catherine schaut dabei zu. Sie lacht. Als die beiden genug haben, drängen sie Mary in den Kofferraum des Autos. Ihr passiere schon nichts. Nichts passieren? Dabei ist es doch schon passiert. Die Seele verletzt, der Körper, ihr Eigentum. Die Grenzen wurden doch schon lange überschritten. Die Fahrt kommt ihr wie eine Ewigkeit vor. Sie halten am Glen Eagles National Park, der eine Stunde von dem Haus der Burneys entfernt liegt. Dort angekommen lassen die beiden sie nicht gehen. Mary wird erneut vergewaltigt und mit einem Nylonseil erwürgt. Als Mary bereits tot ist, sticht er mehrmals auf sie ein. David erinnert sich, in dem Buch The Perfect Murder gelesen zu haben, dass dies den Verwesungsprozess beschleunigen würde. David und Catherine zeigen kein Gefühl der Reue. Die Entführung des jungen Mädchen, die Übernahme der Kontrolle, die Macht haben, ein unglaubliches High für die beiden. Sie sind nicht mehr die VerliererInnen. Sie können haben, wen sie möchten. Catherine überredet David weiterzumachen, sich eine neue Frau zu suchen, es zu ihrer Jagd zu machen, Trophäen zu holen, zu vergessen, dass hinter ihren Opfern Frauen stehen, die eine Familie haben, ein Leben haben, vermisst werden. Catherines Aufgabe ist es, die Frauen auszuwählen. Die beiden fahren umher, schauen nach jungen Frauen, die im Dunkeln stehen oder auf dem Bus warten, Straßen entlang gehen. Halten an, bieten ihre Hilfe an. Es ist doch viel zu gefährlich, hier zu stehen. Komm, wir nehmen dich ein Stück mit. Uns ist das lieber, als wenn dir hier was passiert. Türe auf, Türe zu. Smalltalk, Dankbarkeit, Pistole an den Kopf gerichtet. Sei ganz still. 2 Wochen später wird genau auf diese Art und Weise die erst 15-jährige Susanna Candy von den beiden angesprochen. Susanna ist eine besonders gute Schülerin an der Hollywood Senior High. Ihr Vater, ein renommierter Chirurg in Australien. Sie liebt ihre Geschwister. Familie ist für sie alles. David und Catherine sind bereits seit Stunden im Auto unterwegs, bis sie Susanna am Stirling Highway in Claremont in Australien sehen. Komm, steig ein, dann bist du schneller zu Hause. Susanna tut es. Türe zu, Messer an der Kehle. Auch sie wird in das Haus der Burneys gebracht. Geknebelt, gefesselt, vergewaltigt. So ist der Plan. Catherine schaut zu. Aber ein Funken Hoffnung entsteht, der Situation zu entkommen. David lässt die Fesseln locker, macht sie los, holt einen Stift. Na los, schreib! Susanna versteht nicht. Schreib, dass es dir gut geht. Schreib deinen Eltern, dass du abgehauen bist. Du willst doch nicht, dass dir noch mehr passiert. Zitternd schreibt Susanna die Worte an ihre Eltern. Mom, Dad, mir geht's gut. Macht euch keine Sorgen. Ich hab euch lieb. Das Versprechen wird nicht eingehalten. Susanna wird ebenfalls mit einem Nylonseil erdrosselt. Aber sie wehrt sich, kämpft um ihr Leben. Sie brauchen einen anderen Plan, eine andere Lösung. Sie zwingt Susanna, Schlaftabletten zu schlucken, stecken ihr die Tablette in den Rachen. Susanna schläft ein, sie ist bewusstlos. David legt ihr das Seil um den Hals, schaut Catherine an. Ich möchte, dass du sie umbringst, als Beweis deiner bedingungslosen Liebe. Sie tut es. Als Catherine später gefragt wird, warum sie das getan hat, antwortet sie, Because I wanted to see how strong I was, within my inner self. I didn't feel a thing. It was like I expected. I was prepared to follow him to the end of earth and do anything to see that his desires were satisfied. She was a female. Females hurt and destroy males. Also sie sagt quasi, sie wollte sehen, wie stark sie innerlich war, dass sie gar nichts dabei gefühlt hat. Sie hat sich das so, also es hat sich für sie so angefühlt, wie sie das sich auch schon gedacht hatte. Sie war darauf vorbereitet, ihm zu folgen bis ans Ende der Welt und alles zu tun, was ja halt seinen Wünschen entspricht. Und ihr letzter Grund ist, dass sie eine weibliche Person war und weibliche Personen immer männliche Personen verletzen würden. Das ist ihre Begründung darauf. Wieder eine Pause von 2 Wochen, bis die beiden sich erneut ins Auto setzen und die 31-jährige Noelle Patterson entführen. Auch sie erfährt die Gewalt des gleichen Musters wie Mary und Susanna. Und gleich der anderen halten David und Catherine Noelle für 3 Tage bei sich gefangen. Für David war sie anders. Etwas war anders. Er verliebte sich in Noelle. Noelle versuchte all ihre Kraft zu nutzen, versuchte mitzuspielen, täuscht vor, sie sei an David interessiert. Täuscht vor, ihr würde es gefallen. Ein unglaublicher Kraftakt für die junge Frau. Catherine wurde rasend vor Wut, als sie merkte, dass ihr David sich in Noelle verliebte. David versucht sie zu beruhigen, sagte ihr, er könne doch beide lieben. Doch Catherine hat genug. Sie braucht die Kontrolle zurück, stellt David ein Ultimatum. Entweder er tötet Noelle oder sie bringe sich selbst um. David ging darauf ein. Und so wurden auch Noelles Schlaftabletten verabreicht. Sie wurde im Schlaf erstickt und in einem Wald in der Nähe begraben. Die letzte Frau, die in die Fänge des Paares geriet, war eine Frau namens Denise Brown. Denise wurde 5 Tage später an einer Bushaltestelle gefragt, ob sie ihr nicht helfen können. Sie fahren mit ihr weg, zu ihrem Haus, ihrem Zuhause, wo sie leben, essen, schlafen, der für ihre Opfer kein heimisches Gefühl bedeutete, der für Denise zur Odyssee wird. Denise verbringt die Nacht gefesselt am Bett der Bernies und wird am nächsten Tag bei Anbruch der Dunkelheit von Bernie mit einem Schnitt durch den Nacken vermeintlich getötet. Catherine und David schaufelten gemeinsam das Grab, legten den Körper der jungen Denise hinein. Aber nach kurzer Zeit sitzt Denise aufrecht in ihrem Grab. Sie ist noch nicht tot. David holt darauf eine Axt und schlägt auf den Kopf der jungen Frau mehrmals ein. Auch sie wurde gezwungen, vorher einen Brief an ihre Familie zu schreiben. Aber nun folgt der Tag, der alles beenden soll. Diesmal wird der Plan nicht aufgehen. Dieses Mal wird sie gewinnen, wird für Gerechtigkeit sorgen, wird es schaffen. Es beginnt wie immer. David fährt. Catherine gibt an, wo er halten soll. Kate Moore steigt ein. Eine 17-jährige Australierin. Als ihr das Messer vorgehalten wird, ist ihr sofort klar, was das bedeutet. Sie fragt die beiden, ob sie vergewaltigt oder auch umgebracht wird. Darauf wird ihr von Catherine gesagt, »We'll only rape you if you're good.« »Wir vergewaltigen dich nur, wenn du gut bist.« Catherine und David zwingen sie, für die beiden zu tanzen. Sie wird mit Handschellen an David gefesselt. »Hier, ruf an«, raunt David sie an. »Ruf deine Mutter an, sag ihr, du hast zu viel getrunken.« Dir gehe es gut und du schläfst bei einer Freundin. Kate weiß, dass ihre Mutter sie kennt, weiß, dass sie überhaupt keinen Alkohol trinke. Vielleicht wird sie es merken. Bitte lass es so sein. Auch Kate wird über Nacht im Haus der Bernies gefangen gehalten. Aber David mag Katie, lässt sie sogar von den Handschellen frei, bekommt zu trinken und zu essen. Katie versteckt immer wieder, wenn niemand hinsieht, Dinge von ihr im Haus der Burnies. Mal eine Armbanduhr in einem Schrank. Mal einen Ohrring in einer Tasse. Sie möchte, dass wenn sie stirbt, ihre Dinge wiedererkannt werden. Geknebelt ist sie immer noch. David muss zur Arbeit am nächsten Tag. Sagt, er freue sich schon, wenn er wieder nach Hause komme und Zeit mit Kate verbringen kann. Catherine soll in der Zwischenzeit auf Kate aufpassen. Doch plötzlich ein Klingeln an der Haustüre. Catherine sagt ihr, sie solle kein Wort von sich geben oder sie werde umgebracht und schubst Kate in das Schlafzimmer. Ein Drogendealer steht vor der Tür. Er bringt Davids Gras vorbei. Das ist ihre Chance. Kate zwängt sich durch das kleine Schlafzimmerfenster, schafft es irgendwie, das Schloss zu durchbrechen und rennt. Sie rennt um ihr Leben. Noch geknebelt und nur noch in Unterwäsche läuft und läuft die junge Frau die Straße entlang. Panik in ihren Augen. Sie versucht, in verschiedenen Nachbarshäusern zu klingeln. Niemand öffnet. Sie wird sogar von Davids Hund verfolgt und attackiert. Sie schafft es, sich in einem Staubsaugerladen zu retten. Sofort sagt sie der Besitzerin, dass sie vergewaltigt worden sei und sie sofort die Polizei informieren muss. Als die Polizei ankommt, sind die Polizisten erst skeptisch. Kate gibt Details, erzählt, dass sie Dinge im Haus versteckt hat. Sie sagt, dass als sie vergewaltigt wurde, der Film Rocky auf VHS-Kassette im Hintergrund lief. Sagt, sie habe ihr eine Schlaftablette gegeben, Catherine. Diese habe sie wieder ausgespuckt. Gibt ihnen Namen und Adresse. Die Adresse hatte Kate auf einer Medikamentenflasche im Badezimmer gesehen. Bei der Hausdurchsuchung wird schnell klar. Kate sagt die Wahrheit. Natürlich tut sie das. Die Schlaftablette liegt neben dem Bett. Die Kassette ist immer noch im Rekorder. Ihre Sachen. Beweismittel. Catherine und David werden verhaftet, bestreiten Kate jemals getroffen oder gesehen zu haben. David weigert sich auszusagen. Detective Sergeant Vince Katich soll einen Lötkolben genutzt haben, um ihn zur Aussage zu bringen, was David schließlich auch tut. Kurz dazu, ich habe ein bisschen gesucht, das kommt halt immer dazu zur Schlagzeile, dass dieser Detective Sergeant quasi den David mit diesem Lötkolben gequält hat, aber ich habe da jetzt keine wirklichen, ja, super verlässlichen Quellen zugefunden, ob das auch wirklich stimmt. Auf jeden Fall hat David dann ausgesagt, dass sie gemeinsam die Morde dann getan haben. Im Prozess gibt David zu, schuldig in allen Punkten der Anklage zu sein. Vierfacher Mord, Entführung und Vergewaltigung. Als er gefragt wird, warum er sich schuldig bekennt, sagt er, dass es das Mindeste ist, was er tun könne, und wendet sein Gesicht an die Familien der jungen Frauen. Er wurde für schuldfähig erklärt und zu 4-time life imprisonment verurteilt. Das wären hier in dem Fall 20 Jahre. Auch Catherine bekommt die exakt gleiche Strafe. Nach den 20 Jahren hätten beide Chance auf Parole. Das Gericht nennt bei der Verurteilung eine Haftzeit, die mindestens abzuleisten ist. Nach dieser Zeit kann eine sogenannte Parole beantragt werden. Darüber entscheidet eine bei der Regierung des jeweiligen Bundesstaates angesiedelte Bewährungskommission, das sogenannte Parole Board, welche die Führung im Gefängnis, die Aussicht auf Wiedereingliederung sowie eine eventuell anhaltende Gefährdung durch den Verurteilten berücksichtigt. Davon zu unterscheiden ist aber eine Aussetzung einer Freiheitsstrafe zur Bewährung. Das wäre dann auf Englisch die Probation. David kam in den Hochsicherheitstrakt des Framtail-Gefängnisses in Australien. Allerdings in Einzelhaft, um die anderen vor ihm zu schützen. Catherine, die in einer Haftanstalt für Frauen war, schrieb mit David 2600 Briefe hin und her. Anderer Kontakt war ihnen untersagt. Am 7. Oktober 2005 wurde Bernie erhangen in seiner Zelle aufgefunden. Catherine wurde nicht erlaubt, zur Beerdigung von ihm zu gehen. Im Jahr 2007 versuchte sie entlassen zu werden und stellte darauf einen Antrag, der abgelehnt wurde. 2016 beginnt Kate, eine Kampagne auf die Beine zu stellen, als Überlebende. Sie möchte das westaustralische Gesetz ändern, das für Verurteilte immer schon nach 3 Jahren automatisch die vorzeitige Haftentlassung beantragt wird. Moore gibt an, dass Bernie selbst nämlich niemals, jemals um eine vorzeitige Haftentlassung gebeten hatte. 2017 beginnt sogar der jüngste Sohn von Bernie, die Kampagne von Kate zu unterstützen. Ja, genau, das war der Fall heute. Ich weiß, dass es sehr, sehr heftig ist, teilweise die beschriebenen Gewaltdetails, aber so ist es nun mal geschehen. Raffi, bevor ich jetzt mit dir über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen möchte, würde ich gerne noch so deine ersten Reaktionen zum heutigen Fall hören und was dir einfach so dazu eingefallen ist.
Ja, die Eskalation der beiden finde ich, also hat mich überrascht, wie schnell die eskaliert sind. Und wie brutal die dann vorgegangen sind. Absolut. Weißt du, wieso die, nachdem sie sich so lange nicht gesehen hatten, dann auf einmal von irgendwie relativ geringfügigen Delikten zu so heftigen Gewalttaten eskaliert sind? Haben die das ausgesagt?
Ausgesagt weiß ich jetzt nicht. Ich kann mir halt, könnte mir halt vorstellen, womit es was zu tun hat. Zum einen ist es ja auch so, dass es natürlich keine Entschuldigung, aber eine Erklärung, wie wir immer sagen, die Familienverhältnisse ja auch sehr von Gewalt und Vernachlässigung geprägt werden. Und man weiß ja, dass sowas auch mit dazu führen kann. Das ist natürlich keine Entschuldigung, aber es kann dazu führen, dass Leute sich natürlich auch in Gewalt stürzen oder darüber die Macht dann wiederbekommen möchten. Oder wenn man sich als Kind ganz oft machtlos gefühlt hat, man die Macht wiederbekommen will. Das war ja auch in unserem letzten Fall so von den zwei Männern, was natürlich niemals eine Entschuldigung ist. Aber ja, es könnte das erklären auf jeden Fall. Was natürlich nicht heißt, dass wenn dass alle Leute, die Gewalt in der Kindheit erfahren haben, selber zu Täter oder Täterin werden. Das ist natürlich die Ausnahme. Genau. Und aber ausgesagt selber, das weiß ich nicht. Ich habe zwei Dokumentationen geguckt, die ich euch auf jeden Fall auch in die Shownotes gebe und auch ein bisschen Zeitungsartikel gelesen. Und da wurde halt diese Geschichte so erzählt, wie ich sie jetzt eigentlich erzählt habe.
Okay. Ja, schade, weil das finde ich eigentlich interessant. Die waren ja davor ganz lange schon zusammen, ein paar Jahre. Und dann,
relativ früh
ja
auch, ne?
Ja, und dann hätte mich echt interessiert, wieso die dann auf einmal anfangen, Frauen zu entführen, zu vergewaltigen und dann.
Also ich glaube halt, der Bruder hat ja beschrieben, dass die auch sehr, sehr extreme Sexualpraktiken hatten, was natürlich nicht bedeutet, dass man dann irgendwie zum Mörder oder zur Mörderin wird. Aber der Bruder hat auch immer schon beschrieben, dass die immer noch mal so ein was Krasseres brauchen, was Heftigeres brauchen. Ne? Und ich denke, dass sich das dann eventuell irgendwann so gesteigert hat. Und dann die Fantasien, also dass die Fantasien sich mit der Realität dann gemischt haben und dann irgendwann nicht mehr die Grenze gefunden worden ist. Ja, und ich denke mal auch als Kind, wenn du sehr, sehr wenig Liebe bekommst, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Catherine war, aber bei David wurde das in der Doku auch beschrieben, dass er ja gar nichts zurückbekommen hat, ne? Nichts an Liebe, nichts an Geborgenheit, dann kann es natürlich schon sein, dass man das darüber dann über solche Dinge dann kompensiert, wie heftige Sexualpraktiken. Natürlich, man kann auch heftige Sexualpraktiken toll finden, ohne dass das so ist. Ne? Das, da wurden wir einmal sehr stark für kritisiert von einer Followerin, die gesagt hat, ja, aber nicht alle Leute und sich sagen, nein, es sind auch nicht immer alle Leute, aber es kann sein.
Ja.
Wollen wir immer noch mal deutlich sagen. Alles kann, nichts muss. Ja. Und willst du noch was?
Ja, ich fand das ganz schön mutig und erstaunlich, wie gut dieses letzte, die Kate reagiert hat. Also, dass sie sich bewusst solche Details gemerkt hat aus dem Haus, dass sie da irgendwelche Gegenstände versteckt hat. Da war ich echt beeindruckt.
Ja, das muss man sich auch vorstellen. Du bist gerade in so einer Situation und du denkst dir, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was man denkt. Man denkt ja, fuck, Alter, ich werde wahrscheinlich draufgehen dabei. Und damit ich noch irgendwie, damit die wenigstens bestraft werden, verstecke ich jetzt hier meine Sachen und denk so mit.
Ja.
Auch das
überhaupt so geistesgegenwärtig zu sein, noch diese Klarheit sich zu schaffen zu solchen ganz rationalen Handlungen.
Ja, das ist schon Wahnsinn. Also auch die Noelle, die dann so getan hat, als ob sie es total gut finden würde. Mhm. Das hört man ja manchmal, dass man das dann versucht. Ich glaube, man kann das nicht sagen, ich würde das auch machen. Man sagt das immer so, ich würde das auch versuchen. Man kann auch nicht, was ich immer schwierig finde, ist, dass man sagt, oh, da war die aber stark, dass die das gemacht hat. Ja, das ist stark, aber es ist genauso stark, in so einer Situation sich ohnmächtig zu fühlen. Jeder Mensch reagiert anders. Und nur weil man sich nicht wehrt, heißt das nicht, dass man nicht stark ist.
Nee, so sollte das auch nicht
sein. Nein, ich weiß, ich wollte das nur, dass du das so nicht siehst, weiß ich. Aber das, ja, ich glaube, das war auch mal in der Folge von, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war Puppies in Crime, wo da auch drüber geredet wurde, was man oft so denkt, was stark ist und was nicht stark ist. Die haben das auch ganz toll erklärt. Ich muss da nochmal die Folge zu raussuchen. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Thema, über das ich heute mit dir reden will. Es geht da um die Täterinnen-Opfer-Umkehr. Du weißt, was das ist, weil wir gestern schon darüber geredet haben, über das Thema, ne?
Aber unabhängig vom Podcast.
Unabhängig vom Podcast, genau. Und zwar würde dir hier ein etwas einfallen, wo man die Täterinnen-Opfer-Umkehr, wo Leute da was hätten zu sagen können, so, oh, das war aber deren Schuld. Weil es gab Leute, die gesagt haben, das waren die Frauen aber schuld. Wobei, glaubst du, ist das hier aufgekommen?
Ja, bestimmt halt. Hatte die eine einen Minirock an oder so?
Ja.
Oder einen Spaghetti-Top oder so. Das ist ja immer das typische. Spaghetti-Träger-Top, sorry.
Es ist tatsächlich so, dass viele gesagt haben, ja, aber Hitchhiken oder wie nennt man das? Trampen. Ist ja auch gefährlich, dann sind sie es ja halt auch selber schuld. Und das ist halt, was man Täterin, Opferumkehr nennt. Menschen, die absolut nichts dafür können, die Schuld an dem Verbrechen zu gehen. Das wollen wir heute mit euch besprechen. Und ist auch gerade wieder ganz aktuell in den sozialen Medien. Ich werde euch auch gleich ein paar Profile sagen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber ich habe eine gefunden, die sich sehr mit der Täterin-Opfer-Umkehr beschäftigt. Die heißt auf Instagram die Millennial, also die unterstrich Millennial mit Doppel-L. Und genau, setzt sich ein für Feminismus, Politik und Popkultur. Und ja. Ich würde euch kurz mal vorlesen, was sie sagt zu, was ist eigentlich Täter-Opfer-Umkehr. Also letztendlich steckt die Erklärung bereits im Begriff. So handelt es sich bei der Täter-Opfer-Umkehr immer um eine Verschiebung von Verantwortung. Aber Menschen, die von Übergriffen berichten, erfahren mehr als nur individuelles Victim-Blaming, sondern gesamtgesellschaftliches Misstrauen, weil wir noch immer in einer Rape-Culture leben. So, kurz, also Victim Blaming ist quasi nichts anderes als Opfern die Schuld geben und Rape Culture ist, dass oftmals Dinge so klein geredet werden, dass das einfach zu unserer Kultur gehört, dass Dinge so sind, wie sie sind. Und genau, das ist halt dieses, was du auch eben schon gesagt hast, die hat ja einen kurzen Rock getragen oder die hat ja auch nicht Nein gesagt oder die wollte es ja auch ganz ehrlich, wenn du so spät rausgehst noch. Dann bist du das selber schuld. Und es wird halt sofort auf die Seite der Opfer gegangen oder der Überlebenden gegangen und nicht bei dem geguckt, wo eigentlich dann gesagt werden würde, hey, das ist deine fucking Schuld.
Ja, vielleicht ist das gerade off-topic oder ein bisschen zu weit weg, aber letztens war der Women's Day und kurz davor, glaube ich, wurde doch in England diese junge Frau umgebracht, von einem Polizisten sogar, wo es dann auch was hohe Wellen geschlagen hat in der Presse, weil anscheinend gerade in UK Gewalt gegen Frauen besonders ausgeprägt ist oder zumindest es dann dort dazu kam, dass sich ganz viele Frauen dazu geäußert haben. Und einen interessanten Satz, der kam, glaube ich, sogar von einem Mann. Ich meine, von einem Comedian habe ich das gehört. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Von einem Englischen, oder?
Ja. War, man soll nicht den Frauen beibringen, wie sie sich zu beschützen haben, sondern man soll eigentlich den Jungs beibringen, wie sie sich richtig zu verhalten haben.
Ja.
Und das geht genau auch in diese Schiene, weil der nächste Schritt ist dann halt zu sagen, den Frauen, du darfst nicht das und das machen. Geh nicht nachts alleine die Straße entlang oder so, geh nicht durch diese Straße nachts, ist aber eigentlich nur so eine Bekämpfung der Symptome.
Richtig.
Wie wenn ich jetzt eine Aspirin nehme, wenn ich die Grippe habe.
Ja, trotzdem ist es die Realität, dass wir Frauen auch ne, andere Gruppen das machen müssen. Aber da hast du vollkommen recht, dass man eigentlich dass das nicht das ist, wogegen man kämpfen
eigentlich
sollte.
Eigentlich könnte es das nicht sein, sondern eigentlich müsste man hingehen und sagen, wir müssen bei den Jugendlichen ansetzen oder bei den Kindern schon.
Bei Kindern schon.
Und denen schon eine andere Erziehung zukommen lassen. Ja. Vor allem so im gesamtgesellschaftlichen Rahmen dann auch.
Und ich bin ganz froh, dass du das als Mann auch so siehst und hier auch mal ganz deutlich sagst, weil ganz oft fühlen sich Männer davon verletzt und sagen dann, ja, aber ich bin ja nicht so. Ne? Das ist dieser Hashtag Not All Men, ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast,
nee,
wo sich dann super drüber echauffiert werde, ja, Not All Men, aber meistens Männer.
Jo, meistens, das ist halt der Punkt. Und jetzt
richtig,
nicht meistens irgendwie mit 51% zu 49,
richtig,
sondern wir hatten es letztes Mal bei häuslicher Gewalt, auch wenn es da eine große Dunkelziffer gibt, ist die überwiegende Mehrzahl Männer.
Und deswegen muss man halt bei dem Thema dann halt auch denen zuhören, den es betrifft und dann, also was, du weißt, was ich meine, und dann wirklich sagen, hier, okay, dann stelle ich mich jetzt mal zurück und höre zu und was würde helfen, was kann ich tun und fühle mich nicht wieder in meinem Ego verletzt. So. Ja. Genau, und dann kommen wir auch schon zum Thema, was auch damit zu tun hat, und zwar ist die Kate ja geflüchtet und die Polizei hat ihr erst nicht geglaubt. So. Beziehungsweise kam es ihr komisch vor. Und das ist was auch gerade ganz groß auf den sozialen Netzwerken ist. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann guckt mal bei Jorinde Wiese auf Instagram. Die beschäftigt sich gerade auch sehr mit dem Thema. Unter anderem die Millennial, von der ich eben geredet habe, hat dazu auch was geschrieben. Und das ist zum Thema Vergewaltigungsmythen, einen Moment kurz. Also Vergewaltigungsmythen bezeichnen fälschliche Grundannahmen über eine Vergewaltigung, die in unserer Gesellschaft noch immer sehr präsent sind. Dazu zählt beispielsweise auch die Annahme, dass Falschbeschuldigungen regelmäßig stattfinden. Obwohl diese Fälle extrem selten sind, erfahren Opfer oft eine schon fast reflexive Infragestellung, auch aufgrund dieser Annahme. Also dass immer erst gedacht wird, oh nee, aber was ist, wenn der denn unschuldig ist oder die, meistens ist es ein der. Und das ist eigentlich nicht der richtige Weg. Was heißt eigentlich, es ist nicht der richtige Weg. Was der richtige Weg ist, ist immer, also wenn ihr irgendwie das Gefühl habt oder wenn es kommt jemand zu euch und sagt, du, ich öffne mich jetzt, ich erzähle dir, dass das und das passiert ist. Und das muss noch nicht mal eine Vergewaltigung sein. Ne? Das können auch so Dinge sein wie, der hat mich dann, weiß ich nicht, hat was gesagt und da habe ich mich unwohl gefühlt. Und dann wird oft gesagt, ja, aber jetzt beschuldigst du den falsch. Aber für Betroffene ist es oftmals so ein krasses Ding, das überhaupt zu sagen, den Mut zu haben, das auszusprechen, dass wir uns erstmal mit den Menschen und mit den Frauen, denen das passiert, wirklich solidarisieren sollten und sagen, nee, komm, ich glaube dir, ich stehe auf deiner Seite. Und da komme ich jetzt auch zu dem Thema Unschuldsvermutung. Raffi, du weißt ja, dass es in Deutschland die Unschuldsvermutung gibt, ne?
Ja, klar.
Genau. Also die Unschuldsvermutung geht auf den französischen Kardinal Jean Lemoine zurück. Im Jahr 1631 wurde sie im deutschsprachigen Raum mit der Formulierung in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, von Friedrich Spee, einer umfangreichen Schrift gegen die Praxis der zu der Zeit überhandnehmenden Hexenverfolgung aufgegriffen und vertieft. Ist ja in dem Bezug auch völlig okay und ich finde es auch okay, dass die Unschuldsvermutung gilt. Aber ich weiß nicht, du kannst den Satz von mir nicht mehr hören. Was heißt nicht mehr hören? Weil ich wirklich in den letzten Tagen mich sehr viel damit beschäftigt habe, dass die Unschuldsvermutung auch für die andere Seite gilt, also auch für die Seite der Überlebenden von sowas.
Ja, absolut. Ich bin da voll bei dir. Wir hatten gestern ja lange das Gespräch auch mit Bekannten, mit Freunden.
Grüße gehen hier raus an Mary, Mike und Efi. Es war echt gestern toll, mit euch darüber zu diskutieren und das war auch so respektvoll. Das war,
Und der Punkt, der da halt kam, war, und das ist halt valide, eine Vergewaltigung ist so, oder allein schon der Vorwurf einer Vergewaltigung oder eines Übergriffes ist schon so stigmatisierend, dass man sich, glaube ich, schon generell schwer tut, jemandem sowas Schlimmes zuzutrauen. Dazu kommt dann noch, dass wir eben in einer Gesellschaft leben, die von Männern dominiert wird, immer noch, auch wenn das wohl sich über die letzten Jahrzehnte immer weiter gebessert hat, aber es ist schon noch so, das wird ja auch an so Beispielen klar, und auch so an so Reaktionen, auch so Fällen klar, dass wir da noch ein Problem haben. Und das, ich glaube, das verstärkt sich gegenseitig.
Ja.
Das ist so ein natürlicher Schock, den man erstmal hat und sagt, nee, das kann gar nicht sein, weil das ist so schlimm. Plus dann noch
die Gesellschaft.
Plus dann noch der gesellschaftliche Aspekt.
Das, was du gerade sagst, wenn ich da kurz eingreifen kann, die Millennial hat dazu auch geschrieben, was du meinst, ist, dass das bedeutet, dass wir dazu neigen, der dominanten Gruppe, und das sind ja nun mal weißen Männern, zu vertrauen, während beispielsweise die Aussage einer zum Beispiel schwarzen Frau eher in Frage gestellt wird. Das ist einfach ein Fakt. So, das passiert immer wieder.
Ja.
Ne, das ist dieses, ja, aber man muss doch erstmal gucken, ob der nicht unschuldig ist. Ja, das muss man, aber man muss auch den Leuten glauben. Das schließt sich beides nicht aus. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja. Ja, ja.
Es ist ein schwieriges Thema.
Also das ist vor allem juristisch schwierig, weil diese Fälle von sexuellen Übergriffen eben ganz oft nicht gut juristisch aufzuarbeiten sind, wenn da Wort gegen Wort steht.
Ja. Gerade umso wichtiger ist es aber, dass man dem Wort Glauben schenkt der Betroffenen und nicht nur auf die Unschuldsvermutung der Täter. Weil es ist so einseitig, weißt du, was ich meine? Ja, ja, und wenn ich sage, es ist ein schwieriges Thema, eigentlich ist es kein schwieriges Thema. Es ist auch kein Thema, wozu man eine neutrale Haltung haben kann. Und es ist auch kein Thema für mich, wo ich sage, da gelten ganz viele verschiedene Meinungen. Leichte Abzweigungen, ja. Aber warte, lass mich noch kurz
den Satz sagen. Ich musste atmen.
Was wollte ich jetzt sagen? Genau, also dass man auf jeden Fall dazu Position beziehen sollte und Stellung nehmen sollte zu solchen Dingen. Und auch wenn sie einen nicht betreffen. Ich glaube, das ist das ganz wichtig. Das Wichtigste dabei ist, dass betroffene Leute von sexualisierter Gewalt oftmals Unterstützung bekommen. Also was heißt oft? Selten Unterstützung bekommen. Und wenn sie Unterstützung bekommen, ist es vom Betroffenen selbst. Und es müssen sich halt eigentlich noch viel mehr mit den Leuten solidarisieren, die die da keine Erfahrung mitgemacht haben. Und das sind halt auch weiße Männer, die in der Gesellschaft leben.
Ja.
Ja, also ich lege euch auf jeden Fall die Instagram-Accounts ans Accounts, ne? Ja. An euer Herz. Ich fuchse mich gerade auch erst selbst in das Thema rein. Ich versuche mich da so ein bisschen selbst aufzuklären, weil ich auch merke, dass ich da selber noch manchmal total krasse Vorurteile habe. Aber ich denke, das Wichtigste ist einfach, und das hast du mir gestern auch gesagt, ist, wenn man sich eigentlich immer, ja, reflektiert dabei.
Ja, was anderes kann man ja gar nicht machen, wenn man dazu lernen will.
Richtig. Ja, Raffi, wir haben ja letzte Woche gar keine Guilty Pleasure-Kategorie gemacht. Wir würden jetzt auch gerne die Guilty Pleasure-Kategorie verabschieden.
Zumindest vorerst.
Genau, zumindest vorerst.
Das sage ich jetzt. Du willst sie, glaube ich, verabschieden, aber ich sage, ab und an kann man ja noch, wenn wir eins haben, kommt sie vielleicht mal wieder zurück.
Genau, und wir werden jetzt zwei neue Kategorien haben. Mal nehmen wir die eine Kategorie, mal die andere Kategorie. Und die erste neue Kategorie, die wir euch vorstellen wollen, heißt 1, 2, 3, Omane der Woche. Und das Omane der Woche basiert darauf, dass immer, wenn mir irgendein Scheiß passiert, und mir passiert oft Scheiß der verpeilten Menschen passiert, sage ich dann immer Omane. Also zum Beispiel, wenn Grüße an Franziska, meine Arbeitskollegin, die mit mir im Edeka war, die Barilla-Flasche aus dem Einkaufswagen flutscht und der ganze Edeka unter Olivenöl steht und voll viele ältere Menschen dran darüber versuchen vorbeigehen, das unter den Schuhen haben und sich auf die Fräse legen.
Welcome to my life.
I'm so sorry. Und dann wollte ich das halt so wegmachen und die so, nee, das machen wir schon, gehen Sie mal besser, ne? Und oh, naja, das ist auf jeden Fall nicht mein Omane der Woche, denn mein Omane der Woche ist mir heute passiert. Raffi, du weißt, was es ist, ne?
Ja.
Also, ich habe heute was in der Apotheke gekauft, kam dann raus und war nur noch so Hand vor der Stirn. Ich habe gesagt, Raphael, das war so peinlich. Und zwar habe ich was gekauft, wollte bezahlen und ich war noch so völlig verpeilt, weil es super früh morgens war. Und die Dame, die dann da stand und das abkassieren wollte, wollte mir gerade so den Preis von der Verpackung sagen. Und ich sage jetzt gleich eine fiktive Zahl. Und ich halte so meine Karte hin, schlüpfe auf einmal gedanklich in die Rolle der Kassiererin und sag 38, 37 bitte. Und das war halt dann die fucking Geheimzahl meiner Bankkarte. Also das ist natürlich nicht die Nummer, ich habe jetzt auch eine Nummer gesagt. Und die guckt mich so an, das war irgendwas für 2 € Paracetamol oder so. Und die guckt so und ich auch noch voll laut, weil ich so geschockt von mir selbst war. Ich so, oh fuck, nee, das ist ja die Geheimzahl meiner Bankkarte. Und alle drehen sich so um. Ich denke so, oh Gott, und das hätte ich jetzt nicht laut sagen sollen. Und alle waren nur so, was geht jetzt mit dir? Und das war so peinlich, weil ich dann auf einmal so in der Rolle drin war. Weißt du, die Kassiererin gibt mir das und ich sag zu ihr, was es kostet. Für 38, 37, bitte, danke.
Das spricht für deine Empathiefähigkeit, Kati.
Ich stand auch letztens in der Bäckerei und hätte gesagt, ich hätte gerne einen Putenbrust mit Brötchen, bitte. Und die so, okay. Das ist wie, wenn der Kellner kommt, einem was bringt, man sagt guten Appetit und dann man sagt dann ja ihnen auch.
Ja.
Hast du ein Money der Woche?
Ja, mir ist der WC-Reiniger hingefallen und deshalb, eigentlich hast du sogar 3 Omanis der Woche, aber ja, mir ist der WC-Reiniger hingefallen und dann war eine riesige WC-Reinigerpfütze im Bad und dann hat es ewig gedauert, bis die
Ja, vor
aufgelöst hat.
allem hast du auch irgendwie die ganze Zeit danach nach WC-Reiniger gerochen.
Ja.
Hast du das irgendwie mit deinem Körper aufgewischt? Ach so, oh, apropos aufgewischt. Heute beim Putzen ist uns auch noch
Dir.
so ein 6-Liter-Eimer Wasser umgekippt, Leute. Das war so eine fucking Arbeit, das alles aufzuwischen. Ich habe halt unterm Bett gelegen und Raphael musste mich an den Arm rausziehen und ich habe dann mit meinem Körper dieses Wasser die Leute müssen mal einen Tag bei uns hier sein. Das ist so crank. Eieiei.
Meiner Mitbewohnerin ist mal der, wir hatten keinen so Ablauf, Anschluss am Siphon im Bad für die Waschmaschine und dann konnte die so einhängen ins Waschbecken. Das hat auch super funktioniert, halt bis es halt einmal nicht geklappt hat und der Schlauch halt irgendwie lose war. Meiner Mitbewohnerin ist das dann halt rausgerutscht und das ganze Bad war dann halt voller Waschwasser.
Also
So. Abwasser von der Waschmaschine.
hat es gestunken.
Es ging, aber es war halt eine scheiß Arbeit.
Hast du ihr geholfen?
Ja, klar. Positiv daran war, mein Bruder hat damals den PVC gelegt im Bad. Und es war alles dicht.
Voll
Also
gut.
fachmännisch gelegt. Es ist nichts in den Boden drunter, glauben wir zumindest. Das war ein guter Test, aber die
Ja,
halbe
muss man.
Stunde Wischen im Bad hätte man sich
Aber
sparen können.
danach, also ich muss sagen, heute im Schlafzimmer war es ultra sauber danach. Ach so, ich habe hier gar nicht erzählt. Danach bin ich noch in den Heftzweck getreten. Der war in meinem Zeh so weit drin, dass ich den so langsam rausziehen konnte, weil er halt so lang drin steckte.
Schön.
Und du bist heute noch beim hingefallen, beim Kochtopf raussuchen. Wir hören jetzt auf. Heute, wir gehen jetzt, wir machen jetzt hier aus. Dann gucken wir Peaky Blinders, gucken wir momentan auf Netflix. So fucking Peaky Blinders, sehr große Empfehlung. Ich weiß, ich bin immer so ein Mensch, ich mache mal alle Trends später. Aber ich bin jetzt Peaky Blinders Fan.
In diesem Sinne, schön
Tschö
war.
war.
Totschlag.